Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Elena Gorges. Herzlich willkommen.
Es ist kein guter Tag für die Demokratie bei uns im Land. Und ich will sehr deutlich machen, wir als SPD, wir haben in den vergangenen Wochen bei wirklich schwierigen Entscheidungen, die unsere ganze Fraktion sich verdammt schwer gemacht hat, wir haben gestanden. Und ich erwarte zukünftig, dass bei solchen schwierigen Entscheidungen auch andere stehen. Vielen Dank.
Der Bundestagsabgeordnete und erster parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, gestern im Bundestag. Aber die Unionsfraktion hat nicht gestanden. Die Wahl von zwei Verfassungsrichterinnen und einem Verfassungsrichter ist vorerst gescheitert. Ein bisher so nicht dagewesener Vorgang auf offener Bühne im Bundestag, eines unserer Kommentarthemen gleich. Außerdem blicken wir auf die Zollverhandlungen zwischen der EU und den USA. US-Präsident Donald Trump scheint es auf den letzten Metern doch noch zu gelingen, die EU zu spalten. Die gescheiterte Wahl der Verfassungsrichterkandidaten hat fast überdeckt, dass in der vergangenen Woche der Bundeshaushalt für das laufende Jahr in erster Lesung im Bundestag beraten wurde. Die Ampelregierung war über dem Versuch zerbrochen, sich auf einen zu einigen. Und auch jetzt ist noch nicht alles festgezurrt. Bis zum endgültigen Beschluss im September könnte es noch Änderungen geben. Und die wären auch dringend nötig, meint Jörg Münchenberg in seinem Kommentar.
Der neuen Bundesregierung kann es derzeit nicht schnell genug gehen. In Rekordzeit wurde jetzt der Haushalt 2025 vorgelegt und Ende des Monats will das Kabinett bereits den Etatentwurf für 2026 beschließen. Die deutliche Botschaft an die Bürger und die Unternehmen, wir handeln, die kleine Ampelzeit ist Vergangenheit. Keine Frage, das Signal ist überfällig. Denn nur wenn die Unternehmen für die nächsten Jahre Planungssicherheit haben, werden sie auch investieren und damit für das dringend benötigte Wachstum sorgen, nachdem Deutschland jetzt 2 Jahre Rezession hinter sich hat und sich auch in diesem Jahr die wirtschaftlichen Aussichten nicht wirklich aufhellen. Gleichzeitig aber steht die neue Regierung in der Bringschuld. Kanzler Friedrich Merz hat nichts Geringeres als die Wirtschaftswende versprochen und zumindest die Mittel dafür sind dank der Lockerung der Schuldenbremse für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit sowie das 500 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen für Investitionen auch vorhanden. Schwarz-Rot kann also aus dem Vollen schöpfen. Doch ob sie das viele schuldenfinanzierte Geld auch sinnvoll und damit wachstumsfördernd einsetzen, daran bestehen auch nach der ersten Lesung zum Haushalt 2025 im Bundestag erhebliche Zweifel. Das liegt auch am Selbstverständnis des Finanzministers. Lars Klingbeil von der SPD will nicht nur Investitions-, sondern auch Gerechtigkeitsminister sein. Politisch verstandene Gerechtigkeit endet aber nicht selten in parteipolitisch motivierten Wohltaten. Natürlich ist es richtig, wenn jetzt Milliarden in die marode Infrastruktur, in Bildung oder auch die Bundeswehr investiert werden. Die Versäumnisse der Vergangenheit wiegen schwer. So war lange Zeit die schwarze Null im Haushalt wichtiger als die halbwegs pünktliche Bahn. Man konnte sich selbst zufrieden hinter dem breiten Rücken der USA verstecken und die Bundeswehr verlottern lassen. Diese Zeiten sind bekanntlich vorbei. Entsprechend hoch fallen jetzt die Rechnungen aus. Nur muss man nach dieser Haushaltswoche festhalten, Schwarz-Rot hat diese Rechnungen zusätzlich und bisweilen auch unnötigerweise in die Höhe getrieben. Durch teure, allerdings im Koalitionsvertrag vereinbarte Zusatzprojekte wie die steuerliche Entlastung der Gastronomen sowie der Landwirte oder durch die Besserstellung von Müttern und Pendlern. Letztlich weist schon der Koalitionsvertrag in die falsche Richtung. Gerade die CSU, aber auch die Sozialdemokraten mit der Absicherung des Rentenniveaus haben ihre Partikularinteressen durchdrücken können. Wohl wissend, dass dafür zumindest in den Anfangsjahren dieser Regierung durch die erfolgten Grundgesetzänderungen das Geld auch zur Verfügung stehen wird. Dass dabei aber ausgerechnet die Absenkung der Stromsteuer für alle hinten runtergefallen ist, bleibt, weil nicht nachvollziehbar angesichts der bewegten Milliardensummen, ein politischer Kardinalfehler. Vom frühen Imageschaden für die noch junge Koalition ganz zu schweigen. Erschwerend kommt auch noch dazu, dass Schwarz-Rot bis 2029 einen immensen Schuldenberg von fast 850 Milliarden Euro anhäufen will, aber gleichzeitig die politisch heiklen Strukturreformen bei Pflege und Rente erst einmal in Arbeitsgruppen entsorgt hat. Allein mit der Schuldenbazooka lässt sich keine gute Politik machen. Zumal schon ab 2027 laut den Zahlen aus dem Finanzministerium milliardengroße Löcher im Haushalt klaffen und niemand heute sagen kann, wie diese gestopft werden sollen. Bevor aber in 2 Jahren das große Hauen und Stechen um die notwendigen Einsparungen losgehen wird, sollte die Koalition lieber jetzt die Reißleine ziehen und auf Projekte, die weder den Standort attraktiver machen noch für mehr Wirtschaftswachstum sorgen, schlicht verzichten.
Jörg Münchenberg, Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio mit seinem Kommentar zum Bundeshaushaltsentwurf. Mit der erstarkten AfD im Bundestag sind Entscheidungen im Plenum schwierig geworden, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern, wenn die AfD dabei außen vor bleiben soll. Genau das hat sich bei der angesetzten Wahl von 2 Kandidatinnen und einem Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht am Freitag gezeigt. Die Koalitionsparteien konnten nicht sicherstellen, eine stabile Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Angesichts dessen sei es gefährlich, wenn einige in der Union für die These einer stabilen rechten Mehrheit in Deutschland mit der AfD empfänglich sind, argumentiert Patrick Barners von der FAZ in seinem Kommentar.
Wenn die AfD nicht im Bundestag säße, hätte es vielleicht in der SPD-Fraktion einen Aufstand gegen Frau Brosius-Gersdorf gegeben. Die von der SPD als Richterin des Bundesverfassungsgerichts nominierte Rechtsprofessorin hat nämlich schon einmal die Rente mit 70 befürwortet und ist eine Freundin der Privatschulen. Klassische linke Positionen sind das nicht. Von diesen Positionen war allerdings nicht die Rede, als die Öffentlichkeit jetzt 2 Wochen lang über die Eignung der Professorin aus Potsdam für Karlsruhe diskutiert hat. Das Ergebnis der Diskussion ist, dass ihre Wahl und gleichzeitig auch die der anderen beiden Vorgeschlagenen geplatzt ist. Das Bundesverfassungsgericht hat 16 Richterinnen und Richter. Eine freie Stelle kommt hier selten allein. Dass bei mehreren Neubesetzungen ein Kompromiss gefunden wird, ist guter Brauch und außerdem eine Notwendigkeit, weil eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Jetzt ist es plötzlich ungewiss geworden, ob die schwarz-rote Regierung zu einem solchen Kompromiss fähig ist. Eine linke Richterin ist verhindert worden, die zu wesentlichen Teilen eine rechte Erfindung war. Zur woken Aktivistin, die Gendergleichheit erzwingen wolle, konnte Brosius-Gersdorf nur stilisiert werden, weil man die Sachfragen unterschlagen hat, in denen sie entschieden für Wahlfreiheit und individuelle Vorsorge eintritt. Seit die AfD im Bundestag sitzt, kann die Union nur regieren, wenn sie mit der SPD und/oder den Grünen koaliert. Ein erheblicher Teil der Funktionäre und Anhänger der Unionsparteien ist darüber unglücklich. Sie sind empfänglich für die Parole, es gebe in der Politik und in der Gesellschaft eine rechte Mehrheit, die nur leider zur Untätigkeit verurteilt sei, wegen des Ausschlusses der AfD. In der publizistischen Werbung für diese angebliche latente rechte Mehrheit wird sie gewöhnlich als bürgerlich bezeichnet. Die Brandmauer dient in dieser Sicht der Zementierung einer unnatürlichen linken Hegemonie. Was man über die Ansichten von Brosius-Gersdorf lesen konnte, musste den Verdacht nähren, die Sozialdemokraten wollten ihre Niederlage in der Bundestagswahl nicht akzeptieren. Sie seien offenbar verrückt geworden, linke Spinner eben, vor denen Friedrich Merz doch noch im Wahlkampf gewarnt hatte. Gleichzeitig ist es für Unionspolitiker viel leichter, das Wertefundament des Grundgesetzes durch Festhalten an einer formelhaften Auslegung der Menschenwürde zu verteidigen, als ein Gesetz zum besseren Schutz von ungeborenem Leben vorzuschlagen, das Aussicht auf eine Mehrheit hätte. Gleichwohl hatte die Kampagne nur deshalb Erfolg, weil auch mit Falschbehauptungen gearbeitet wurde. Es ist unwahr, dass Brosius-Gersdorf Abtreibungen bis 2 Minuten vor der Geburt freigeben möchte. Aber der Bundeskanzler ließ im Bundestag diese Insinuation der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch ohne Widerspruch stehen. Und auch die SPD-Führung ließ die Kandidatin im Stich, die sie ins Rennen und ins Feuer geschickt hatte. Lars Klingbeil und die SPD-Rechtspolitiker erklärten der Öffentlichkeit nicht, was sie sich vom juristischen Scharfsinn in der besonders unbequemen Spielart von Frauke Brosius-Gersdorf in den Karlsruher Beratungen versprechen. So beherrschte das Gerücht die Diskussion, und es war geradezu folgerichtig, dass die Mitteilung eines sogenannten Plagiatsjägers, der in Österreich kürzlich wegen übler Nachrede verurteilt wurde, das vorläufige böse Ende der Angelegenheit herbeiführte. Ein Parlament mit fast 1/3 AfD bedeutet, die Verfassungsparteien müssen zusammenstehen und sich zusammenfinden. Die Vorstellung, eine rechte Mehrheit von Union und AfD würde zumindest wieder klare Verhältnisse schaffen, ist so unrealistisch wie gefährlich. Menschen und komplexe Sachverhalte, das zeigt diese gescheiterte Wahl, lassen sich nicht einfach in links und rechts sortieren.
Patrick Barners von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat kommentiert. Wie hoch werden die US-Strafzölle auf europäische Waren ausfallen? Das Weiße Haus verschickt momentan Briefe an seine Handelspartner. Die EU hat noch keinen bekommen, sondern arbeitet noch an einem Deal, wie US-Präsident Donald Trump das nennt, oder einer Rahmenvereinbarung, von dem die EU-Seite spricht. Dabei versucht Trump, die Gräben zwischen den EU-Staaten gezielt zu vergrößern, kommentiert Annette Meiritz vom Handelsblatt in Washington.
Noch vor wenigen Monaten wirkte die Europäische Union selbstbewusst und geschlossen. Als Donald Trump im April seinen neuen Handelskrieg ausrief, blieb Brüssel nach außen hin cool und hatte die Gegenzollpläne schon in der Schublade. Die Botschaft war klar, die EU würde sich nicht spalten lassen. Doch inzwischen ist genau das geschehen. Nach einer Woche hektischer Gespräche über ein Last-Minute-Abkommen steht fest, Trump hat die Gräben innerhalb Europas vertieft. Selbst wenn sich die USA und die EU noch auf einen ersten Rahmenvertrag einigen, haben die vergangenen Tage eines gezeigt. Die EU ist gespalten. Und das in einer Phase, in der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sich einem Misstrauensvotum im EU-Parlament stellen musste, ohnehin angeschlagen ist. Von der Leyen hatte auf einen Deal gedrängt, der die aktuellen US-Zölle bei 10% einfriert und den Sommer für weitere Verhandlungen nutzt. Denn ab dem 1. August drohen deutlich höhere Zölle. Deutschland und Italien hatten eine rasche Einigung vorangetrieben, aus Sorge um ihre exportabhängige Industrie. Ein Teilabkommen könnte die schlimmsten Folgen abmildern, hoffen Berlin und Rom. Doch Frankreich, Spanien und Dänemark stemmten sich dagegen. Ihr Vorwurf, von der Leyen sei bereit, zentrale europäische Standards zu opfern, bei Lebensmitteln, in der Digitalregulierung, ohne dafür nennenswerte Zugeständnisse aus Washington zu erhalten. Belgische Schokolade, französischer Käse, spanisches Olivenöl und deutsche Volkswagen. Alles steht im Moment zur Disposition. Die Interessen innerhalb der EU prallen aufeinander. Und damit wächst die Gefahr, dass die EU nicht geschlossen reagiert, sondern sich im inneren Streit verliert. Trump nutzt diese Spaltung gezielt. Er weiß, dass sich die Verhandlungen mit Brüssel über seine gesamte Amtszeit ziehen werden, weil der Weg zu einem belastbaren Handelsdeal noch weit ist. Oft hat Trump bewiesen, dass er Abkommen jederzeit widerruft, wenn sie ihm nicht mehr passen. Aktuell droht er mit 50% Zoll auf Autos, was für die deutsche Industrie verheerend wäre. Dazu bringt er 17% Zölle auf Agrarprodukte ins Spiel und erhöht damit gezielt den Druck auf jene Länder, die sich einem Schnellabkommen entgegenstellen. Parallel lobt der US-Präsident den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, macht bilaterale Angebote und setzt auf demonstrative Nähe zu bestimmten Regierungen. Doch dahinter steckt keine neue Milde, sondern Strategie. Trump pickt sich Lieblingseuropäer heraus, um Brüssel zu schwächen und eine gemeinsame Linie zu untergraben. Europas größte Stärke, seine kulturelle und nationale Vielfalt, erweist sich hier als strukturelle Schwäche. Während Trump im Alleingang entscheidet, muss sich die EU erst aufwendig koordinieren. Der Preis, Reaktionsverzögerung und Angriffsfläche. Der EU bleibt deshalb keine andere Wahl, als zu einem internen Kompromiss zu finden, der kurzfristig und auf lange Sicht hält. Denn nur mit einer geeinten Position lässt sich Trumps Taktik kontern. Der Blick sollte sich dabei weniger auf den US-Präsidenten richten, als auf Europas eigene Handlungsfähigkeit. Die EU muss sich selbst mehr vertrauen als Trump und darf nicht in jedem Drohgebärdenzyklus ihre Linien neu verhandeln. Wie auch immer ein transatlantisches Abkommen am Ende aussieht, es muss pragmatisch sein und die Verluste auf europäischer Seite so gering wie möglich halten. Denn klar ist, für Trump ist Europa kein Partner, sondern ein wirtschaftlicher Gegner. Die EU sei erschaffen worden, um die USA zu schikanieren oder schlimmer als China, erklärt er alle paar Wochen. Trump stellt das globale Handelssystem auf den Kopf mit einer Mischung aus Drohungen, Druck und halbgaren Deals. Unsicherheit ist das neue Normal. Zwei Aufgaben stehen Europa nun bevor. Erstens, sich strategisch unabhängiger zu machen, auch wenn es wehtut. Zweitens, untereinander zu einem belastbaren Grundkonsens zu finden. Denn wer sich im Inneren spaltet, hat im Außenverhältnis schon verloren.
Ein Kommentar von Annette Meiritz vom Handelsblatt in Washington. Israels Verteidigungsminister Yisrael Katz hat eine sogenannte humanitäre Stadt für hunderttausende Menschen im Gazastreifen ins Spiel gebracht. Das Ziel dabei, Zivilisten von Hamas-Kämpfern zu trennen, weil diese sich unter der Bevölkerung aufhalten. Kleine Sprachkunde, das Fremdwort humanitär bedeutet so viel wie menschenfreundlich. Aber mit Menschenfreundlichkeit hätten die Pläne für diese sogenannte Stadt nichts zu tun, sagt Hannah Resch in ihrem Meinungsbeitrag.
Israels Militär soll jetzt konkret planen, wie mindestens 600.000 Palästinenser aus Gaza in eine sogenannte humanitäre Stadt zwangsvertrieben werden können. Ein Lager auf den Ruinen Rafahs, in dem Palästinenser eingesperrt und auf ihre Ausreise vorbereitet werden sollen. Das hat Verteidigungsminister Katz Journalisten am Montag vertraulich mitgeteilt. Der Begriff humanitäre Stadt, eine Farce, eine Verhöhnung. Der Gipfel einer bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Reinterpretation des Völkerrechts. Er steht exemplarisch für eine Strategie, in der Schutz zu Kontrolle und Hilfe zu Internierung wird. Und der Aufschrei? Bleibt aus. Wir haben uns an diese Rhetorik gewöhnt. Wir zucken kaum noch, wenn Israels Verteidigungsminister so eine Ankündigung macht. Auch, weil die Idee nicht neu ist. Sie wurde monatelang angekündigt, sprachlich getestet, ihre Umsetzung dadurch vorbereitet. Seit bald 2 Jahren hört man von Hardlinern wie dem rechtsextremen Finanzminister Smotrich, die Bevölkerung Gazas solle konzentriert und zur, Zitat, freiwilligen Ausreise gedrängt werden. Je öfter man diese Rhetorik hört, desto sagbarer wird das Unsagbare. Desto mehr stumpft man ab und das Unvorstellbare wird Realität. Und es funktioniert. Der Plan soll jetzt umgesetzt werden, weil die internationale Gemeinschaft dem nie mit der nötigen Empörung und Konsequenz entgegengetreten ist. Konsequenz hieße etwa, keine Waffenlieferungen mehr. Und keine Statements, die mit »Wir sind besorgt« beginnen und mit der immer gleichen Formel vom Selbstverteidigungsrecht enden. Die Solidarität nach den Schrecken des 7. Oktober war richtig, doch längst ist die Verhältnismäßigkeit überschritten. Das Unvorstellbare wird zur Routine, weil wir nicht nur tatenlos zuschauen, sondern weil Politiker wie Friedrich Merz die Sprache dieser Gewalt akzeptieren. Sie sprechen von Solidarität und meinen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der Palästinenser. Sie sprechen von Israels Sicherheit und schweigen über eine Regierung, die ethnische Vertreibung forciert und weiter plant. Der bedeutungsschwangere Begriff humanitäre Verantwortung verkommt zur Floskel. Er bedeutet nichts mehr, wenn wir heute zulassen, dass Menschen in Lager gesperrt werden unter dem Etikett humanitär. Wenn wir hinnehmen, dass das Völkerrecht nicht mehr zählt, solange es der richtige Bündnispartner ist, der es bricht. Was in Gaza passiert ist, war nicht plötzlich da. Es wurde möglich gemacht. Durch Rhetorik, durch Wegsehen, durch Doppelmoral. Durch Schweigen. Und wer jetzt noch schweigt, der darf sich nicht wundern, dass am Ende nicht nur eine Region zerstört ist, sondern auch die Idee, dass es so etwas wie universelle Menschenrechte je gegeben hat.
Ein Kommentar von Hannah Resch aus dem Studio in Tel Aviv.